Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Analyse.
Hallo.
Wir schauen uns heute ein Thema an, das Sie uns vorgeschlagen haben und das wirklich viele Fragen aufwirft. Palmitoyl-Ethanolamid?
Genau, PEA wird es ja meistens abgekürzt.
Richtig, PEA. Und die Kernfrage, die Sie da umtreibt und die wir heute beleuchten wollen, warum könnte das helfen? Und was ist da anders, sagen wir mal, im Vergleich zu Ibuprofen oder Diclofenac, die man ja kennt? Wir haben uns dafür Ihre Quellen angeschaut. Da waren wissenschaftliche Artikel dabei, Expertenmeinungen, wie die von diesem Biochemiker Matthias Birnstiel.
Ja, der Name fiel öfter.
Und auch andere Berichte. Unsere Mission ist also, gemeinsam mit Ihnen rauszufinden, was dieser körpereigene Stoff laut diesen Unterlagen wirklich kann, wie er wirkt und für wen er vielleicht interessant sein könnte.
Klingt nach einer spannenden Sache.
Selbstmacht soll Schmerzen und Entzündungen lindern. Vielleicht sogar sicherer als die üblichen Mittel. Okay, packen wir das mal aus.
Ja, fangen wir vielleicht mal ganz vorne an. Was ist PEA überhaupt?
Gute Idee.
Also, Palmitoyl-Ethanolamid. Das ist chemisch gesehen ein Fettamid.
Okay.
Also eine Verbindung aus einer Fettsäure, der Palmitinsäure, da ja der Name, und Ethanolamin. Und das Wichtige, unser Körper stellt das selbst her.
Ah.
Gerade wenn irgendwo Stress ist, eine Verletzung, eine Entzündung, dann fährt der Körper die Produktion hoch. Das gehört zu unserem natürlichen Reparatursystem.
So eine Art körpereigene Feuerwehr?
Kann man so sagen, ja. Es gehört zu den N-Acylethanolaminen, das ist die Stoffgruppe. Und es wird oft als Endocannabinoid ähnlich beschrieben.
Oh, okay. Wie Cannabis?
Nicht ganz, da kommen wir gleich noch drauf. Es ist eher Teil dieses großen Regulationssystems im Körper, der Homöostase. Also dem Versuch, immer alles im Gleichgewicht zu halten.
Verstehe.
Und nur zur Info, man findet es auch in Lebensmitteln. Nicht riesige Mengen, aber doch.
Wo zum Beispiel?
Die Quellen nennen vor allem Eigelb, aber auch Erdnüsse, Sojalecithin, Milch, gerade von Weidekühen.
Also ein Baustein, den unser Körper eh schon kennt und auch von außen kriegt. Warum dann die Idee, das extra einzunehmen?
Ja, gute Frage. Die Theorie dahinter, wie sie in den Quellen dargestellt wird, ist, bei chronischem Stress, also dauerhaften Schmerzen oder Entzündungen, reicht die eigene Produktion manchmal nicht mehr aus.
Ah, okay. Das System ist überlastet.
Genau. Und dann könnte eine zusätzliche Zufuhr von außen helfen, diese natürlichen Regulationsmechanismen zu unterstützen. Dem Körper sozusagen unter die Arme zu greifen, um wieder in Balance zu kommen.
Macht Sinn.
Und was alle Quellen betonen, es ist nicht psychoaktiv, macht also nicht high wie THC.
Wichtig.
Und es gibt kein Suchtpotenzial. Das ist auch noch interessant. Das ist keine brandneue Entdeckung. Daran wird schon seit den 1950ern geforscht.
Echt? So lange schon? Erstaunlich.
Ja.
Okay, aber jetzt mal Butter bei die Fische. Wie funktioniert das? Auf Zellebene. Sie sagten Endocannabinoid ähnlich, aber nicht ganz gleich?
Genau, das ist der Knackpunkt. Es dockt wohl nicht primär an diese bekannten Rezeptoren an, CB1 und CB2, die man von THC oder auch CBD kennt.
Sondern?
Stattdessen scheint PA eher indirekt zu wirken und über andere Schalter zu gehen. Ein ganz zentraler Mechanismus, der immer wieder genannt wird, ist die Aktivierung von sogenannten PPR-Alpha-Rezeptoren.
Klingt kompliziert.
Ist es auch ein bisschen. Stellen Sie sich das wie einen Hauptschalter im Zellkern vor.
Okay.
Wenn PEA diesen Schalter aktiviert, dann passiert in der Zelle quasi eine Kaskade. Die Produktion von entzündungsfördernden Botenstoffen wird runtergefahren.
Also weniger Alarm im Körper?
Genau. Weniger TNF-Alpha, weniger Interleukin-6, solche Sachen. Und gleichzeitig wird die Freisetzung von entzündungshemmenden Stoffen gefördert, wie Interleukin-10.
Ah, es reguliert also in beide Richtungen? Bremst das Schlechte, fördert das Gute?
So kann man es vereinfacht sagen, ja. Es wirkt wie ein Regulator, der die Entzündungsreaktion wieder ins Gleichgewicht bringen soll.
Und gibt es noch andere Wirkweisen?
Ja, mehrere. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Wirkung auf Mastzellen.
Die kenne ich von Allergien.
Richtig. Das sind ja Immunzellen, die bei Aktivierung Histamin und andere Entzündungsstoffe freisetzen. Das macht dann Schwellung, Juckreiz, aber eben auch Schmerz.
Und PEA?
PEA scheint diese Mastzellen zu stabilisieren zu beruhigen. Es bremst diese übermäßige Ausschüttung von Botenstoffen.
Okay, also auch da eine beruhigende Wirkung.
Genau. Und dann gibt's noch die Verbindung zum Endokannabinoid-System, die ich vorhin angedeutet habe.
Ja.
PEA hemmt wohl ein Enzym namens FAAH. Dieses Enzym baut normalerweise ein wichtiges körpereigenes Endokannabinoid ab. Anandamid.
Das Glücksmolekül.
Wird oft so genannt, ja. Wenn PEA, also FAAH, bremst, bleibt mehr Anandamid im System verfügbar. Das wirkt dann auch schmerzlindernd und stimmungsaufhellend. Man nennt das manchmal Entourage-Effekt. PEA hilft sozusagen dem Anandamid.
Verstehe. Es wirkt also nicht nur selbst, sondern stärkt auch andere körpereigene Helfer.
Richtig. Und ein letzter Punkt, der auch oft genannt wird, Neuroprotektion.
Neuroschutz?
Genau. PEA soll überaktive Immunzellen im Nervensystem, die Gliazellen, beruhigen können. Diese Zellen sind bei chronischen Schmerzen und auch bei neurodegenerativen Krankheiten oft überaktiv und heizen Entzündungen im Gehirn an, die sogenannte Neuroinflammation.
Und PEA dämpft das?
So beschreiben es die Quellen. Es kann wohl auch die Bluthirnschranke überwinden und die Nervenzellen direkt vor oxidativen Stress und anderen Schäden schützen.
Puh, das ist ja wirklich ein Multitalent auf Zellebene. Entzündungen runter, Immunsystem beruhigen, Nerven schützen, körpereigene Schmerzmittel stärken.
Ja, das ist das Bild, das die Quellen zeichnen. Ein körpereigener Manager für Zellschutz und Balance quasi.
Und das bringt uns jetzt genau zu der Frage, die für viele Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich die wichtigste ist. Was macht PEA denn nun im Vergleich zu Ibuprofen, Diclofenac und Co. so interessant? Ist es nur die Sicherheit oder gibt es da mehr?
Also der Punkt, der wirklich in allen Quellen am deutlichsten rauskommt, ist die Sache mit der Sicherheit und Verträglichkeit.
Okay.
Gerade wenn man es länger nehmen muss. Das ist der Riesenunterschied zu vielen klassischen Schmerzmitteln. Den NSARs, also Ibuprofen, Diclofenac und so weiter. Oder auch Cortison.
Da kennt man ja die Probleme. Magen.
Genau. Magen-Darm-Beschwerden bis zu Geschwüren. Belastung für Leber, Nieren. Das sind bekannte Risiken, gerade bei Daueranwendung.
Und oft braucht man dann ja noch einen Magenschoner dazu.
Richtig. Und diese Säureblocker haben ja selbst wieder mögliche Nebenwirkungen, aufs Mikrobiom, im Darm zum Beispiel, oder die Nährstoffaufnahme. Das ist oft so eine Kaskade.
Und bei PEA?
Da ist der Tenor ganz klar. Weil es in körpereigener Stoff ist, gilt es als extrem sicher. Praktisch keine Nebenwirkungen. Selbst bei hohen Dosen und wenn man es über lange Zeit nimmt.
Das klingt fast zu gut, um wahr zu sein.
Ja, das wird wirklich so betont. Es macht auch nicht abhängig. Das Einzige, was ganz selten mal genannt wird, sind leichte Magenbeschwerden bei sehr empfindlichen Leuten am Anfang. Aber das scheint die Ausnahme zu sein.
Dazu passt ja auch dieses Beispiel aus einer ihrer Quellen, dieser Biochemiker Birnstiel.
Ja, genau. Der Gichtfall.
Der hat wohl seit Jahrzehnten dicht und konnte durch PEA sein Gichtmittel, dieses Allopurinol, erst halbieren und dann sogar ganz absetzen. Und Ibuprofen oder Voltaren braucht er nur noch selten.
Ja, das ist natürlich ein eindrückliches Einzelbeispiel. Aber es illustriert das Potenzial, das die Quellen sehen. Es kann helfen, die Dosis von Medikamenten mit mehr Nebenwirkungen zu reduzieren.
Also nicht unbedingt als kompletter Ersatz, aber als Ergänzung oder Basis.
Genau. Es geht wohl weniger darum, ein akutes Schmerzsignal einfach platt zu machen, wie Ibuprofen das vielleicht tut, sondern eher darum, die zugrunde liegende Entzündung zu dämpfen und die körpereigene Schmerzregulation wieder zu normalisieren. Mehr an der Ursache anzusetzen.
Das ist ein wichtiger Unterschied.
Ja. Eine Quelle hat auch diese Number Needed to Treat, die NNT, verglichen.
Ah ja, die Statistikzahl?
Genau. Da wurde für Ibuprofen ein Wert von 4,6 genannt, für PEA 1,6.
Was heißt das? Dass man nur 1,6 Leute mit PEA behandeln muss, damit einer eine Wirkung spürt, statt 4,6 bei Ibu?
Rein statistisch ja. Das würde auf eine höhere Effektivität hindeuten. Aber, und das ist wichtig, solche Zahlen sind immer mit Vorsicht zu genießen.
Warum?
Weil sie stark von der untersuchten Patientengruppe, der Art des Schmerzes und der Studiendauer abhängig. Man kann das nicht einfach 1-1 verallgemeinern. Es ist eher ein Hinweis, dass PEA in bestimmten Bereichen sehr wirksam sein kann.
Okay, also Potenzial ja, aber kein Freifahrtschein.
Genau. Und was auch ganz wichtig ist, was alle Quellen betonen, PEA ist kein Akutmittel.
Also nicht für den plötzlichen Kopfschmerz oder wenn man durch den Zeh stößt.
Nein, dafür ist es nicht gedacht. Die Wirkung baut sich langsam auf. Das kann Tage dauern, oft aber eher 2, 3, 4 Wochen oder sogar länger, bis man wirklich was merkt.
Man braucht also Geduld.
Unbedingt. Es ist für chronische Probleme gedacht, Schmerzen, Entzündungen, die schon länger da sind. Und man muss es regelmäßig nehmen. Es muss sich im Körper erst einmal ein Pegel aufbauen.
Verstehe. Also keine schnelle Lösung, sondern eine Art langfristige Unterstützung für den Körper, um mit chronischen Baustellen besser klarzukommen.
Das ist genau die Botschaft, die rüberkommt. Es unterstützt die körpereigene Regulation. Es kämpft nicht nur gegen das Symptom.
Okay, wenn das jetzt so ein Mittel für chronische Sachen ist und so vielseitig wirkt, wo genau sehen die Quellen denn die Hauptanwendungsgebiete? Für wen könnte das wirklich eine Überlegung wert sein?
Die Quellen nennen da eine ganze Reihe, die man aber gut bündeln kann. Ein riesiges Feld sind chronische Schmerzen, vor allem wenn Nerven beteiligt sind.
Neuropathische Schmerzen nennt man das, oder?
Genau. Da fällt drunter diabetische Neuropathie, also Nervenschäden durch Diabetes, Ischias-Schmerzen, Trigeminusneuralgie im Gesicht.
Oh ja, das ist übel.
Ja. Auch Phantomschmerz nach Amputationen oder Nervenschmerzen durch Chemotherapie, sogenannte Polyneuropathien. Da sehen die Quellen viel Potenzial, eben wegen dieser nervenschützenden Wirkung von PEA.
Okay, das ist ein großer Bereich. Was noch?
Ein zweiter wichtiger Bereich sind chronische Schmerzen am Bewegungsapparat und generelle Entzündungen.
Also Gelenke und Rücken.
Zum Beispiel, ja. Arthrose wird genannt, rheumatoide Arthritis, chronische Rückenschmerzen, Bandscheibenprobleme, auch Fibromyalgie, wo ja Schmerzen am ganzen Körper auftreten. Und sogar zur Migräneprophylaxe gibt es Hinweise, also um Attacken vorzubeugen.
Interessant. Und der dritte Bereich?
Das sind chronisch entzündliche Erkrankungen, wo das Immunsystem verrückt spielt.
Morbus Crohn zum Beispiel?
Genau, Morbus Crohn und Colitis ulcerosa im Darm werden genannt. Oder auch die interstitielle Zystitis, das ist eine chronische, nicht bakterielle Blasenentzündung. Da passt diese entzündungsregulierende Wirkung natürlich gut.
Und der vierte Bereich?
Das sind Zustände, wo man eine gestörte Immunantwort oder eine Überaktivität von Mastzellen vermutet.
Ah, da kommen die Mastzellen wieder ins Spiel.
Richtig. Das fängt bei chronischen Allergien an. Heuschnupfen, chronische Urtikaria, auch Histaminintoleranz und das Mastzellaktivierungssyndrom MKS werden genannt.
Okay.
Aber auch komplexere Sachen wie das chronische Fatigue-Syndrom CFS oder ME. Und es gibt sogar Überlegungen in Richtung Long-Covid, weil da ja auch oft Entzündungen und Immunprobleme eine Rolle spielen. Selbst bei Multipler Sklerose MS wird der nervenschützende Aspekt diskutiert.
Wow, das ist wirklich breit gefächert.
Ja, und dann gibt es noch so spezifische Nennungen wie Endometriose-Schmerzen, Unterstützung der Heilung nach Sportverletzungen oder OPs. Eine Quelle sprach von bis zu 20% schnellerer Heilung.
Nicht schlecht.
Ein Zahnarzt nutzt es wohl nach Zahnentfernungen und es wird auch als Prävention für Ältere diskutiert, weil die körpereigene Produktion wohl im Alter nachlässt.
Das deckt ja wirklich fast alles ab, wo chronische Entzündungen, Nerven oder Immunsystem eine Rolle spielen.
Es scheint eben ein sehr grundlegender Regulationsmechanismus zu sein, den PEA unterstützt.
Gut. Wenn man sich jetzt dafür interessiert, weil man sich in einem dieser Bereiche wiederfindet, was sagen die Quellen zur Einnahme, Dosierung und welche Form sollte man nehmen?
Also die Dosis, die in den meisten Quellen genannt wird, liegt so zwischen 600 und 1200 Milligramm pro Tag.
Okay.
Oft wird empfohlen, das auf 2 Dosen aufzuteilen, also zum Beispiel morgens 300 oder 600 Milligramm und abends nochmal.
Und wie fängt man an?
Oft wird geraten, am Anfang für die ersten 2, 3 Wochen vielleicht etwas höher zu dosieren, so eine Art Ladedosis und dann auf eine niedrigere Erhaltungsdosis runterzugehen. Aber wichtig, langsam anfangen, Dosis langsam steigern, schauen, wie man es verträgt. Und eben Geduld.
Ja, das hatten wir schon. Wochen, nicht Tage.
Genau. Und Regelmäßigkeit ist wichtig. Täglich nehmen.
Und die Form. Pulver, Kapseln.
Gibt's alles. Ja, Pulver, Kapseln, Tropfen. Aber hier kommt ein wichtiger Punkt, der vor allem in den deutschen Quellen sehr betont wird. Die Verarbeitung.
Was meinen Sie damit?
Es heißt oft, dass mikronisiertes oder sogar ultramikronisiertes PEA viel besser vom Körper aufgenommen wird.
Mikronisiert? Klein gemahlen?
Ja, Extrem fein gemahlen durch spezielle Verfahren wie Airjet Milling. Dadurch werden die Partikel winzig klein, die Oberfläche wird riesig und das soll die Aufnahme im Darm drastisch verbessern.
Um wie viel besser?
Die Zahlen, die genannt werden, sind schon enorm. Von unter 10% Aufnahme bei normalem Pulver bis zu 90% bei ultramikronisiertem PEA.
Das ist ja ein gewaltiger Unterschied. Dann sollte man ja auf jeden Fall das Mikronisierte nehmen.
Tja, das klingt logisch. Aber, und das ist jetzt wichtig, eine ihrer Quellen, die englischsprachige von Dr. Judy Morgan, sieht das ganz anders.
Ach was, wie das?
Sie argumentiert ziemlich überzeugend, dass es dafür kaum echte wissenschaftliche Beweise gibt. Also für diese angebliche Überlegenheit.
Keine Beweise? Aber die Zahlen?
Sie sagt, es fehlen direkte Vergleichsstudien. Also Studien, die wirklich mal mikronisiertes PEA gegen ganz normales, nicht mikronisiertes PEA getestet haben. Unter gleichen Bedingungen, Head-to-Head. Und sie äußert den Verdacht, dass die Forschung hier ein bisschen, naja, beeinflusst sein könnte.
Wie beeinflusst?
Weil die Firmen, die diese speziellen Mikronisierungsverfahren patentiert haben, oft die Studien finanzieren. Und die untersuchen dann natürlich nur ihre eigene, teure Form und vergleichen sie nicht mit dem günstigeren, reinen PEA, das in anderen Studien ja auch gewirkt hat.
Ah, okay. Ein möglicher Interessenskonflikt.
Genau. Sie meint auch, der Begriff Ultramikronisierung sei oft mehr Marketing als Wissenschaft und nicht mal klar definiert. Und viele Studien sagen gar nicht genau, welche Partikelgröße sie verwendet haben.
Das wirft natürlich ein ganz anderes Licht darauf. Was heißt das jetzt für Sie als Hörer?
Das heißt, man sollte da kritisch sein. Die Aussage, mikronisiert ist viel besser, ist vielleicht nicht so in Stein gemeißelt, wie es manchmal klingt. Man sollte nicht blind auf Werbeversprechen vertrauen, sondern genau hinschauen.
Aber heißt das jetzt, PEA wirkt gar nicht?
Nein, das nicht. Die Quelle bestreitet ja nicht die Wirkung von PEA an sich. Es gibt ja viele Studien und Berichte, die positive Effekte zeigen, egal ob mikronisiert oder nicht. Die Frage ist eher, muss es unbedingt die teure, speziell aufbereitete Form sein oder tut es vielleicht auch das normale, reine PEA? Das ist noch nicht abschließend geklärt.
Okay, das ist ein wirklich wichtiger Hinweis zur Einordnung. Danke dafür.
Gerne. Zeigt halt, wie wichtig es ist, Quellen kritisch zu lesen.
Absolut. Kommen wir zur Verfügbarkeit. Wo kriegt man das Zeug denn nun? Und nochmal die Frage, warum kennt das kaum einer, wenn schon seit den 50ern dran geforscht wird?
Also, die Verfügbarkeit ist relativ einfach. PEA ist in Deutschland, Österreich, der Schweiz, also in der EU, als Nahrungsergänzungsmittel eingestuft.
Nicht als Medikament?
Nein, als Nahrungsergänzungsmittel. Das heißt, man kann es freikaufen, online, in Apotheken, in manchen Drogerien.
Und zahlt die Kasse was?
In der Regel nicht, sagen die Quellen, weil es eben kein zugelassenes Arzneimittel ist. Vielleicht über private Zusatzversicherungen, das müsste man prüfen.
Okay, und warum ist es so unbekannt, trotz der langen Forschungsgeschichte, trotz Nobelpreisträgerin Levi Montalcini, die daran gearbeitet hat?
Ja, das ist wirklich erstaunlich. Die Hauptvermutung, die in den Quellen immer wieder auftaucht, es liegt am Geld, oder besser gesagt am fehlenden Geld.
Wie meinen Sie das?
PEA ist eine körpereigene Substanz. Die kann man nicht patentieren.
Ah.
Und wenn man nichts patentieren kann, dann fehlt der großen Pharmaindustrie der Anreiz, Millionen in große, teure klinische Studien zu investieren, wie sie für eine Medikamentenzulassung nötig wären. Und es fehlt auch der Anreiz für aufwendiges Marketing.
Verstehe. Kein Patent, kein großes Geschäft, keine Werbung, keine Bekanntheit.
Also so ungefähr lässt sich die Vermutung zusammenfassen. Es wird einfach nicht aktiv beworben und Ärzten vorgestellt wie neue, patentierte Medikamente. Deshalb bleibt es oft unter dem Radar.
Ein interessanter Aspekt des Gesundheitssystems. Gut, dann lassen Sie uns die wichtigsten Punkte aus den Quellen für Sie nochmal bündeln. Was ist die Essenz?
Also, Punkt 1. PEA ist ein körpereigener Stoff, ein Fettamid, das Entzündungen, Schmerzsignale und auch Immunreaktionen wie die der Mastzellen auf natürliche Weise regulieren kann. Ein wichtiger Mechanismus scheint dieser PPR-Alpha-Rezeptor zu sein.
Punkt 2. Der große Pluspunkt, der immer wieder genannt wird, ist die hohe Sicherheit und Verträglichkeit. Kaum Nebenwirkungen, kein Suchtpotenzial, auch wenn man es lange nimmt. Das ist der Hauptunterschied zu vielen gängigen Schmerz- und Entzündungshemmern.
Punkt 3. Es ist kein Akutmittel, sondern eher für chronische Probleme gedacht. Nervenschmerzen, Gelenkschmerzen, chronische Entzündungen, Fibromyalgie und so weiter. Man braucht Geduld und muss es regelmäßig über Wochen einnehmen.
Punkt 4. Bei der Form mikronisiert, ultramikronisiert oder einfach nur rein gibt es widersprüchliche Aussagen. Die angebliche Überlegenheit der teureren Formen ist wissenschaftlich nicht eindeutig belegt. Hier ist kritisches Nachfragen angesagt.
Und Punkt 5. Obwohl schon lange erforscht, ist es relativ unbekannt. Vermutlich, weil es nicht patentierbar ist und daher kommerziell weniger interessant. Man bekommt es aber als Nahrungsergänzungsmittel.
Das fasst es gut zusammen. Ein wirklich spannender Einblick in einen körpereigenen Helfer. Die Quellen legen schon nahe, dass PEA eine überlegenswerte Option sein kann. Gerade wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nach verträglicheren Alternativen oder Ergänzungen zu Medikamenten mit bekannten Nebenwirkungen suchen, insbesondere bei chronischen Beschwerden.
Absolut. Und es wirft ja auch eine übergeordnete Frage auf, die eine Quelle kurz anspricht. Warum wissen wir eigentlich oft so wenig über solche körpereigenen Stoffe und Regulationsmechanismen? Obwohl die Forschung dazu teilweise echt alt ist. Während gleichzeitig synthetische Lösungen den Markt und auch unsere Wahrnehmung total dominieren.
Das ist eine sehr gute Frage.
Ja, das sagt schon was aus über die Informationslandschaft im Gesundheitsbereich, finde ich.
Definitiv eine Frage, die man mal für sich weiterdenken kann. Und vielleicht noch ein Gedanke zum Schluss, der jetzt ein bisschen über die Quellen hinausgeht, aber davon inspiriert ist.
Ja.
Wenn PEA auf Entzündung und Schmerzsignale wirkt und wir wissen ja, dass diese Prozesse auch massiv von unserem Lebensstil beeinflusst werden. Ernährung, Bewegung, Stress, Schlaf, das wurde ja auch in einer Quelle als Einflussfaktor genannt.
Stimmt.
Dann könnte man sich ja fragen, wie weit können wir vielleicht durch Anpassungen unseres Lebensstils die körpereigene Balance und damit vielleicht auch die Funktion solcher Stoffe wie PEA positiv beeinflussen, noch bevor wir überhaupt an ein Supplement denken?
Ein sehr wichtiger Punkt. Die Basis sozusagen.
Genau. Ein Ansatzpunkt für die Selbstfürsorge, den man nicht vergessen sollte.
Absolut.
Das war sie also, unsere Analyse zu Palmitoylethanolamid, kurz PEA, basierend auf den Quellen, die Sie uns geschickt haben. Wir hoffen, es hat Ihnen neue Einblicke und vielleicht auch ein paar Denkanstöße gegeben.
Hoffentlich.
Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.